Wir haben heute früh das Mahl gefeiert. Und als es der Jesus eingesetzt hat, da hat er gesagt, ich habe mich danach gesehnt. Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Ja, Sehnsüchte spielen in unserem Leben eine große Rolle. Habt ihr euch auch danach gesehnt, heute Vormittag hier zu sein? Nach einer Woche wieder ein freier Tag. Wir müssen nicht auf Arbeit gehen, können ausschlafen, haben Freizeit und haben hier die Gemeinschaft. Sehnen uns danach, unter Gottes Wort zu kommen, in seine Gemeinschaft. Geschwister kennenzulernen, Geschwister lieber ihrer neu zu begegnen, mit ihnen gemeinsam etwas zu tun, gemeinsam zu singen, zu beten. Im Vers, im Psalm 42, da heißt es, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mein Gott nach dir. Und da klingt mir immer noch das Lied in den Ohren von dem Chor der Diakonissenschwestern aus Eidlingen und Neuwandsburg, die in Bad Blankenburg zur Konferenz gesungen haben. Eben dieses Lied, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich, Herr, nach dir, aus der Tiefe meines Herzens, bete ich dich an, o Herr. Und im Refrain dann immer wieder, du allein bist mir Kraft und Schild, du von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus den Tiefen meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Es gibt ja so gewisse Worte, auch vielleicht Predigten oder auch Lieder, die prägen sich wirklich fest ein. Die gehen einem so durch und durch, dass man sagt, jawohl, da stehe ich voll dahinter. Und dann gibt es eben diesen Abdruck im Gedächtnis, dass man sagt, das vergesse ich nicht mehr. Das behalte ich mein ganzes Leben lang. Und in gewissen Situationen, da kann ich es hervorholen und es gibt mir Kraft. Ja, Sehnsucht. Ein wichtiger Antrieb im Leben von Menschen. Es gibt die Sehnsucht unserer Seele, einen Hunger. Und die Sehnsucht ist auch ein großes Thema in der Bibel. Es gibt die Hunger, den Hunger, die Sehnsucht nach Brot, nach Wasser und nach Liebe. Damit ist nicht das Brot gemeint, was wir essen und das Wasser, was wir trinken, sondern eben von dem Wasser und von dem Brot, wo der Herr Jesus redet. Das Brot und das Wasser des Lebens, was er gibt. Danach suchen viele Menschen, auch in verschiedenen Gemeinden, Denominationen und Religionen. Versuchen sie es zu finden, dass ihre Sehnsucht gestillt wird. Und dann gibt es auch den Hunger, die Sehnsucht nach Freiheit, wo alle die Verhältnisse aufgehoben werden, die die Menschen unterdrücken, die sie knechten. Und ich erlebe das auch in der Flüchtlingsarbeit, dass viele von denen, die aus solchen Ländern kommen, die nicht nur vor Krieg fliehen, sondern eben vor dieser Unterdrückung. Gerade aus dem Iran, wo sie halt ausgepeitscht werden, wenn sie halt im Ramadan einen Schluck Wasser trinken und werden dabei gesehen. Wir wollen weg aus dieser Diktatur. Wir wollen in die Freiheit. Deswegen sind wir hier, auch wenn wir Muslims bleiben wollen. Wir sehnen uns danach. Und dann ist noch der Hunger, die Sehnsucht nach Gottes Wort. Eigentlich die tiefste Sehnsucht und die schlimmste Form von Hunger. Wo erleben wir Gottes Gegenwart? Wie wird unsere Sehnsucht gestillt? Wir erfahren das in einer feiernden Gemeinde. Darum sagen wir ja auch, Mahlfeier. Wir feiern das Mahl, wir feiern ein Fest. Das ist uns eine große Freude. Und es ist für uns auch eine Sehnsucht. Wer vielleicht längere Zeit schon mal nicht da sein konnte, über Wochen, wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, der wird sagen, jawohl, endlich bin ich wieder da. Und wir alle freuen uns mit. Die Vergangenheit, die wird hier in der Gemeinde zur Zukunft und das Gebet wird zum Ruf in das Entbehrte, wie auch im Gottesdienst. Gott ist mitten unter uns. Er existiert hier real. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. So spricht uns das der Jesus zu. Und das trifft natürlich auch für den Hausgeist zu oder für das Ehepaar, was ich eins macht, im Bibellesen und im Gebet. Dort ist seine Gegenwart, wenn wir miteinander beten, das Mahl feiern, auf Gottes Wort hören, wie jetzt im Psalm 42. Der Psalm 42 ist ein Maskil, also eine Unterweisung der Söhne Korach, vorzusingen. Ich singe es jetzt nicht, aber ich habe es schon gehört in der Synagoge. Der Rabbiner singt Gottes Wort und er macht es dort gut. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und danken der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Soweit unser heutiger Bibeltext. Dieses Lied, dieser Psalm ist ein einziges großes Lied der Sehnsucht nach Gott. Ein Hoffen auf eine oder die Begegnung mit ihm, mit Gott, dem Schöpfer dieser Welt. Aber der Psalmist muss auch sagen, Gott schweigt. Und das ist ihm ein unendlicher Schmerz. Der Psalm ist ein Lehrgedicht, eine Unterweisung der Kinder Korach. Und das ist auch theologisch außerordentlich bedeutsam. Ja, ein Lehrgedicht nun ausgerechnet von den Söhnen Korach. Wenn wir uns erinnern, das waren doch die, die vor Gott eingeklagt haben. Auch wir können in deinem Namen reden. Wieso nur Mose? Ja, die Gemeinde Korach, die vertritt die Prophetie aller Gläubigen. Sie haben nicht unbedingt Unrecht. Aber Gott sieht es anders. Niemand ist wie Mose. Niemand. Das sagt er ihnen auch. Und Gott vernichtet die Aufsässigen, die Rebellischen. Aber sie werden nicht alle getötet. Und Gott hat ihnen Raum zur Umkehr gegeben. Denn nun singen die Korachiten dies wunderbare Lied. Sie werden angenommen in der Gnade durch Gottes Erbarmen. Die Korachiten werden Torhüter an seinem Haus. Wir können das lesen. Im 1. Chronik 9, Vers 16. Sagen Vers 19, und Shalum, der Sohn des Kore, des Sohnes Abisavs, des Sohnes Korachs und seine Brüder vom Haus seines Vaters, die Korachiter, waren über die Arbeit des Dienstes als Wächter an den Schwellen des Zeltes gesetzt. Sie waren ja schließlich auch Nachkommen Levis, also sie gehörten zum Priestergeschlecht, die den Dienst am Heiligtum an der Stiftshütte und am Zelt taten. Bestimmt auch immer eingedenk dessen, was sie wussten über ihre Vorfahren, dass die sich nämlich empört hatten. Im 4. Mose 16, Vers 1 wollen wir es nochmal uns in Erinnerung rufen. Und Korach, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kehas, des Sohnes Levis, unternahm es und mit ihm Datan und Abram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Peletz, die Söhne Rubens. Und sie erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt er euch über die Versammlung des Herrn? Sie beanspruchen hier die gleiche Führung. Wir sind genauso wie Mose und Aaron. Wir sind Älteste. Und es heißt ja auch hier, sie werden als Fürsten bezeichnet. Heilige. Wir können genauso, nicht nur du allein. Lass uns mal ran. Ja, eine Überheblichkeit, die sie mit dem Leben bezahlen. Denn da tut sich die Erde auf und die werden verschlungen. Aber nicht alle. Nicht alle werden umgebracht, nicht alle verlieren ihr Leben. Kapitel 26, 4. Buch Mose, Vers 11, aber die Söhne Korach starben nicht. Eigentlich ein Widerspruch, aber Gott hat die, die er gebrauchen wollte, übrig gelassen. Und gerade diese Korachiten, die haben jetzt diesen Psalm geschrieben, die Söhne Korachs. Sie sehnen sich danach, Gott zu begegnen. Die Grundsehnsucht der Menschen. Wo ist nun dein Gott? Wird dann oft gefragt. Gerade dann, wenn es uns vielleicht nicht gut geht. Wenn wir selbst im Zweifel sind. Und wenn wir Hilfe brauchen von Menschen, dann diese Frage. Wo ist nun dein Gott? Was nützt dir dein Glaube? Was nützt dir dein ganzes Beten? Es ist ja doch umsonst. Wir sehen jedenfalls nicht, dass dir Gott in irgendeiner Weise hilft. Ja, Durst. Meine Seele dürstet nach dir, hat Sehnsucht. Durst ist ein schlimmes Übel. Es wurde auch immer gesagt, Durst ist schlimmer als Heimweh. Und man dürstet nach Gottes Wort, man dürstet nach Erlösung. Der Hirsch, der lechzt nach frischem Wasser. Und das Wasser als Symbol für wahres Leben. Und der Schrei der Seele zu Gott bedeutet also auch, gib mir wahres Leben, gib mir Sinn in mein Leben und durch die Beziehung zu dir, der Quelle des Lebens. Und wer in dieser Beziehung lebt, hat so viele Wasser, dass er davon sogar weitergeben kann. Der Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also, wenn diese Sehnsucht gestillt ist, nach dem lebendigen Wasser. Wenn der Hirsch nicht mehr lechzt, wenn ich ganz von Gott erfüllt bin, dann kann ich auch anderen weitergeben. Anderen, die eben diese Sehnsucht noch haben. Im 3b sagt der Psalmist, wann werde ich denn dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Wir könnten darauf antworten, niemand kann Gott sehen. Und Mose, der es begehrt hat, zudem hat Gott gesagt, du kannst mich nicht sehen, denn wenn du mich siehst, musst du sterben. Und da durfte er Gott von hinten sehen. Gott lebt in einem unzugänglichen Licht. Wir können nicht zu ihm kommen, in seine Heiligkeit. Für den Psalmbeter, wenn er hier sagt, wenn werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue, da geht es um die Rückkehr nach Jerusalem. Und für uns spricht dieser Vers von der Erlösung aus der Not dieser Welt. Rückkehr nach Jerusalem in die Gegenwart Gottes. Zum einen sind wir hier auf dieser Erde ein kleines Stück von Gottes Reich, dürfen wir erleben. Und zum anderen dürfen wir natürlich nach unserem Tod oder unserer Entrückung, dann dürfen wir wirklich Gottes Angesicht sehen. Dann dürfen wir es. Und die Sehnsucht nach einer besseren Welt, die ist natürlich auch in uns. Und wir müssen erkennen, dass das in dieser Welt nicht zu verwirklichen ist. Es gibt da so viele Weltverbesserer. Ich habe neulich wieder mal was gelesen über die utopischen Sozialisten. Das waren Unternehmer, die haben genauso gearbeitet, ein Unternehmen betrieben wie alle anderen auch, aber sie wollten ihren Arbeitern etwas Gutes tun. Natürlich konnten sie im Wettbewerb nicht mithalten und sind allesamt pleite gegangen. Es hat nicht funktioniert in dieser Welt. In dieser Welt, wo die Bosheit regiert, wo eine den anderen ausbeutet und knechtet, da war das nicht möglich. Und wir müssen auch über uns selbst Klarheit gewinnen. Wir müssen, wenn Paulus im 1. Korintherbrief uns das so sagt, auch uns selbst erkennen. Etwas von dieser Schlechtigkeit in dieser Welt, das ist auch immer noch in uns. Und wir brauchen die Erlösung, um überhaupt Gottes Angesicht schauen zu dürfen. Im Vers 4 sagt der Psalmist, meine Tränen sind meine Speise Tag und Tag, Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Ja, und es ist interessant zu bemerken, dass der Durstende sich hier von den eigenen Tränen ernährt. Hier steht, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Er hat wahrscheinlich in Einsamkeit auch niemanden, der ihn tröstet, mit dem er sich aussprechen kann, dem er sich anvertrauen kann. Er sagt, hätte ich doch jemand, der für meine Seele sorgt. Seelsorge zu betreiben für andere, die da dürsten nach Gottes Wort, die sich sehnen danach. Er fühlt sich von Gott alleingelassen. In ihm geht es wie Hiob. All seine Not wird noch vergrößert durch Menschen, die zu kommen und zu ihm sagen, was hast du getan, Hiob? Gott ist gegen dich. Wo ist nun dein Gott? In seiner Not, in seinen Tränen spiegelt sich ein Ruf nach Gott. Erlöse mich aus dieser Not. Hilf mir. Meine eigenen Tränen sind für mich gut. Ich habe mal gelesen, in der Tränenflüssigkeit ist ein ganz geringer Anteil Morphin. Also wer weint, der wird irgendwie beruhigt. Habt ihr das auch schon gemerkt? Wenn ihr Tränen vergießt über euch selbst oder auch über andere, über irgendeinen Zustand oder was auch immer ist, dann gibt es eine gewisse Erlösung. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Denn ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken unter dem Haufen derer, die da feiern. Woanders wird auch übersetzt mit der Schar derer. Er hat niemanden, mit dem er sich austauschen kann. Deshalb schüttet er sein Herz vor sich selbst aus. Er baut sich auf mit den Gedanken an frühere, positive Glaubenserlebnisse. Und das, was man erlebt hat mit Gott, mit seinen Geschwistern, vielleicht auf Freizeiten, Konferenzen oder in besonderen Gottesdiensten, als er mit anderen Gläubigen noch zum Tempel zog und dort Gottesdienst feierte. Diese Sehnsucht des Psalmisten, die sollte auch in uns sein. Gott können wir erleben in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, im Gottesdienst, im Hauskreis, wo auch immer wir zusammenkommen, in seinem Namen. Vermissen wir die sonntäglichen Gottesdienste oder die Bibelstunden, die Hauskreise oder auch die Freizeiten? Haben wir Sehnsucht danach, wenn es endlich wieder soweit ist? Ist ein Sonntag ohne Gemeinschaft im Evangelium für uns nur ein halber Sonntag? Es ist sicher ein guter Dienst, einen Kranken die Kassette mit der Predigt vorbeizubringen und anderen zu ermöglichen, in den Gottesdienst zu kommen. Gib deinem Sonntag eine Seele und deiner Seele einen Sonntag. Ein Sprichwort, was ich irgendwo gelesen habe. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das ist nun nicht dieser Hirsch, der vielleicht bei manchen über den Sofa hängt. Meine Großmutter hatte auch so ein Bild. Ölbild mit großen schwarzen Rahmen und in der Mitte ein röhrender Hirsch im deutschen Eichenwald. Ein Hirsch voller Kraft und dahinter ihm die Hirschkühe etwas kleiner gezeichnet. Der Hirsch, der da ruft, ich bin hier der Platzhirsch. Kein anderer hat das Recht, hierher zu kommen. In der Brunftzeit, da bekämpfen sie sich. So ist es hier nicht, sondern es ist eine Hirschkuh, eine Hinde. Und sie ist auch hier in Israel nicht etwa im deutschen Eichenwald, der vielleicht nach der Regenzeit voller Wasser steht, sondern hier gibt es ausgetrocknete Bach- und Flussläufe. Und da ist kein Wasser da. Und sie lechzt danach. Ein Bild. Ein Bild für das, was den Psalmisten bewegt, und dass er sagt, ich lechze nach Gottes Wort. Ich habe Sehnsucht danach. Und Sehnsucht zeigt einen Mangel auf. Und weil das kein angenehmes Gefühl ist, wird es auch oft verdrängt, belächelt und durch Ersatzbefriedigungen zum Schweigen gebracht. Wenn ich mir keinen Urlaub leisten kann, dann sehe ich mir eben ein Bildband an, über die Schweiz zum Beispiel. Aber schön ist es natürlich, selbst dort zu sein. Natürlich können wir in Gottes Gegenwart kommen. Und das kostet auch nicht so viel wie die Urlaubsfahrt in die Schweiz. Gottes Wort gibt es umsonst. Auch seine Gnade ist umsonst. Sich nach etwas zu sehnen, heißt auch, danach zu verlangen. Ist Sehnsucht nur ein süchtiges Verlangen? Das wäre zu hart. Vielleicht verglichen mit das mit dem Verlangen des Alkoholikers, der immer unruhiger wird, weil sein Gehirn ihm überzeugend weiß macht, unbedingt wieder eine neue Zufuhr des Suchtstoffes erhalten zu müssen. Nennen wir nicht Sehnsucht, sondern nur Sucht. Sehnsucht ist aber etwas ganz anderes als Sucht. Die Assoziationen, die durch das Wort Sehnsucht in uns entstehen, sind zu schön, um auf den Nenner Sucht gebracht zu werden. Sie sind romantisch und kreisen auch immer wieder um das große Thema Liebe. Dort hat das Wort Sehnsucht wohl auch seinen Ursprung. Im Mittelalter verstand man darunter das Schmachten der unerfüllten Liebe zu einem Menschen des anderen Geschlechts. Das Bedeutungsspektrum hat sich allerdings etwas gewandelt und erweitert. Heutzutage sehnt man sich nach vielen anderen Dingen, eben auch Urlaub oder auch nach längerer Krankheit endlich wieder nach Hause zu kommen aus dem Krankenhaus. Endlich wieder in die Gemeinde zu gehen. Ich habe mich gesehnt danach, das Mahl mit euch zu feiern, sagt der Jesus. Der Sehnsüchtige wünscht sich etwas. Aber auch hier müssen wir das unterscheiden. Der Wunsch und die Sehnsucht ist nicht ein und das Gleiche. Wenn ich mir Gemüse zum Beispiel wünsche, als Beilage, dann ist das keine Sehnsucht. Es sei denn, es kommt dabei heraus, dass ich Jahr ein, Jahr aus immer wieder dieses Sauerkraut essen muss und dann Sehnsucht habe nach frischem Salat. Das wäre vielleicht ein ganz geringer Vergleich. Dann stimmt es wieder. Ich sehne mich. Und Sehnsucht ist ein starker Wunsch, der sich auf etwas bezieht, was ich nicht habe und was mir fehlt. Und je höher der Wert für mich ist und je länger ich darauf verzichten muss, desto größer ist die Sehnsucht. Wert hat für uns das, was wir brauchen, wessen wir bedürfen. Und hätte man früher gesagt, Sehnsucht entsteht, wenn ein starkes Bedürfnis unerfüllt bleibt. In meinem Auto schlägt der Bordcomputer Alarm und gibt einen Ton an, wenn der Kraftstoff zur Neige geht. Das ist gut. Auch wir haben so einen Computer, der uns anzeigt, wenn uns etwas fehlt. Wenn wir Nachschub brauchen, wenn wir neu auftanken müssen. Da geht es auch um Gottes Wort. In irgendeiner Weise erfahren wir, du brauchst das jetzt. In gewissen Situationen, wo wir nicht mehr ein- und aus wissen, wo wir dann vielleicht fragen, Gott, wo bist du? Gottes Wort zur Hand nehmen oder eine Zeitschrift oder vielleicht auch nur den Bibelvers auf dem Kalender, wo man sagt, jawohl, genau das hat mir jetzt gefehlt. Genau das trifft in meine Situation. Jede echte Sehnsucht zeigt einen solchen Mangel an. Aber wir tun es auch manchmal schwer, und diesen wahrzunehmen. Weil wir es zum Beispiel auch gelernt haben, manche Wünsche und Bedürfnisse nicht haben zu sollen. Oder weil wir Angst vor der Wahrnehmung haben. Und wir denken manchmal das Gefühl des großen Mangels nicht aushalten zu können, wenn wir es zulassen würden. Beides kann dazu führen, dass die Sehnsucht zwar ständig in uns rumort, wir aber gar nicht an das zugrunde liegende Bedürfnis herankommen. Wir sind beunruhigt und fühlen uns unwohl, aber wir spüren nicht nach, welches Bedürfnis sich jetzt in uns meldet. Wir fragen nicht danach, was uns wirklich gut tut, was wir jetzt brauchen. Stattdessen füllen wir vielleicht den Mangel mit einer Ersatzbefriedigung aus. Manchmal dämmert es. Ich esse ja nur so viel Süßigkeiten, weil ich mich so nach Liebe sehne. Oder ich lasse ja nur darum den Fernseher oder das Radio die ganze Zeit laufen, weil ich mich vor dem Alleinsein fürchte. Sicher kann man diese Beispiele noch weiter ausweiten. Aber wir haben uns schon so gut daran gewöhnt. Die Angst davor, uns den Mangel wirklich zu stellen und die Leere, die Einsamkeit, den Schmerz wirklich auszuhalten, ist zu groß. Und die Ersatzbefriedigung ist zu bequem. Dann haben wir wirklich auch ein Suchtverhalten entwickelt. Ja, eine Sucht entsteht, wenn ein Mensch seine Sehnsucht ignoriert. Süchte sind geknebelte Sehnsüchte. In uns schreit etwas nach Erfüllung, wie ein Baby, das Hunger hat. Man kann es füttern, man kann ihm aber auch den Schnuller in den Mund stopfen und es vielleicht verhungern lassen. Wie ehrlich bin ich zu mir selbst? Womit fülle ich meine Zeit? Stopfe ich die Trauerlöcher meiner Seele zu oder nehme ich mich ernst mit meinen unerfüllten Bedürfnissen? Es ist schon viel gewonnen, wenn wir barmherzig zu uns selbst werden. Wenn wir uns selbst verstehen, lernen und können. Ja, es ist richtig, es ist gut so, wenn ich darauf achte, was ich wirklich brauche. Besonders eben in geistlicher Hinsicht. Dass ich mir immer wieder sage, ich brauche Gottes Wort. Ich brauche die stille Zeit. Ich brauche das Gebet am Morgen und in gewissen Situationen. Und ich brauche auch das Zeugnis vor der Welt, dass ich im Alltag bekenne, wer ich bin, und auch das gibt mir Kraft. Und wenn wir eine barmherzige Haltung uns selbst gegenüber einnehmen, dann können wir uns zu unseren Schwächen bekennen und dazu stehen. Das ist die beste Garantie dafür, dass aus den Süchteleien keine Süchte werden. Eine Sucht entsteht durch Leugnung. Aber nein, ich habe alles im Griff. Nicht die Sucht beherrscht mich, sondern ich beherrsche die Sucht. Das kann ein großer Irrtum sein. Und da wagt ein Mensch nicht, sich zu seinen Schwächen zu bekennen, sie anzunehmen. Er nimmt sich selbst nicht an. Er verbietet dem schreienden Kind in seinem Innern den Mund. Jesus sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und er sagt auch, selig die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Am Anfang der Bergpredigt, in den Seligpreisungen. Wer sich sehnt danach, Gott zu sehen, kann es. Er kann es in seinem Wort, er kann es in seiner Gemeinde, er kann es sehen in der Schöpfung, in seinem Volk. Und wenn wir hier sind, Gottesdienst feiern und die Mahlfeier halten. Das ewige Leben beginnt mit meiner Bereitschaft, Vergebung anzunehmen und mich der guten Herrschaft Gottes zu unterstellen. Ich habe jetzt mal einen Vergleich. Eine Schnur, das ist mal meine Lebensschnur. Alle 20 Jahre ist ein Knoten. Also ich gehe davon aus, dass ich vielleicht 80 werde. Jetzt bin ich etwa hier, kurz nach dem dritten Knoten, sehne mich danach, die Rente zu erreichen. Dann ist hier was eingefügt, eine rote Schnur. Hier am Knoten 20, das war in meinem Leben, als Jesus in mein Leben trat. Das ist was ganz Besonderes. Die graue Schnur, die endet irgendwann. Vielleicht 80, 90 oder 100, aber irgendwann ist sie zu Ende. Die rote Schnur, die begleitet nun den, der glaubt, das Leben hindurch. Geht weit über das Ende hinaus. Hört sie irgendwo auf? Ja, ja, aber dem, der glaubt, der hört sie nicht wirklich auf, sondern sie knüpft wieder hier an. Es ist ein Kreis, der sich schließt, der eigentlich nie zu Ende ist. Ein Kreis ist ja auch das Zeichen für die Ewigkeit. Und die rote Schnur des Glaubens, der Vergebung, der Umkehr, der Buße, die schließt natürlich auch die ersten 20 Jahre mit ein. Auch die sind abgedeckt durch die Schnur. Rot ist ja auch die Farbe der Liebe. Das ewige Leben, der Himmel, die gestillte Sehnsucht, die beginnt hier. Genau hier, wo Jesus in mein, in dein, in unser Leben tritt. Und dann schließt sich der Kreis. Und den Himmel zu schauen, das ewige Leben, das ist hier. Hier kann ein Teil unserer Sehnsucht schon gestillt sein. Und die Sehnsucht hat natürlich auch nichts mit der billigen Weltflucht zu tun. Damit würden wir ihn wahrscheinlich sogar verpassen, eben den Himmel. Darum entscheidet sich hier auch, wie unser ewiges Leben einmal aussehen wird, wo Paulus sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf das Vergängliche sät, wird Vergängliches ernten. Wer auf geistliche Werte setzt, wird Unvergängliches ernten. Ja, und Ewigkeit ist eigentlich die Fortsetzung dessen, was ich hier gelebt habe. Wenn ich daran glaube, Jesus ist in mein Leben gekommen, das rote Band der Liebe hat mich umschlungen. Und wenn das graue Band meines Lebens endet, dann geht das rote Band weiter. Ich bleibe bei ihm, in seiner Liebe. In Vers 4 des Psalmisten, da heißt es auch, da geht es um die Tränen. Er weint. Und wenn man die Geschichte der Israeliten in Ägypten liest, fragt man sich, warum mussten sie denn so leiden? Also es ging ihnen ja lange Zeit hindurch gut. Josef hatten sie das zu verdanken. Sie durften sich dort ansiedeln. Der Pharao war ihnen dankbar und auch seine Nachkommen. Und dann kam ein neuer Pharao, der nichts wusste von Josef. Und dann wurden sie geknechtet. Warum das? Wurden sie bestraft für das, was die Brüder ihrem Bruder Josef angetan hatten? Mussten sie jetzt das ausbaden? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn es ihnen weiter so gut gegangen wäre, die hätten keinen Gedanken daran verloren, dort auszuwandern, dort auszureisen, dass sie gesagt hätten. 4. Mose 16, Vers 12, das wollen wir nochmal lesen. Sagen nämlich die Korachiten zu Mose, wir kommen nicht hinauf, ist es zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig überfließt, heraufgeführt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen. Also sie vergleichen jetzt das Land Ägypten, was wahrscheinlich auch wirklich so war, dass dort alles im Überfluss da war. Dort hatten wir doch was, dass wir geknechtet wurden. Das hatten sie vergessen. Die Wunden auf ihren Rücken von den Stockschlägen und Peitschenhieben, die waren längst verheilt. Dann hatten sie nur noch im Blick, da hatten wir genug zu essen und zu trinken. Milch und Honig, sagen sie ja, gab es dort. Und du willst uns in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt, aber wir sehen nichts davon. Ja, sie hätten sicher in Ägypten gesagt, wenn es ihnen noch gut ging, warum sollten wir das tun, wo es hier doch so schön ist. Vielleicht geht es auch manchen von uns so. Vielleicht auch manchen Menschen in dieser Welt, die das sagen, nur mir geht's hier doch gut. Warum sollte ich mich jetzt bekehren? Warum sollte ich umkehren und auf so vieles verzichten, was ich jetzt habe, was ich kann, wie ich lebe? Dann müsste ich ja mein ganzes Leben umkrempeln. Ja, durch das Leiden blieb die Sehnsucht nach dem versprochenen Land. Die blieb da lebendig. Und auch die schwarzen Sklaven in Amerika, die haben durch ihren Glauben, durch die Gospelmusik, haben sie diese Knechtschaft ertragen können. Damit haben sie sich Mut zugesungen und Mut zugesprochen. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten und bringen ihre Gaben. In dieser Welt gibt es viel Kampf, Anfechtung und Leid. Noch haben wir es mit sichtbaren und unsichtbaren Feinden zu tun. Viele Christen leiden heute unter Verfolgung. Und wer sich für die Belange des Reiches Gottes eingesetzt, gerät unter Beschuss. Und auch darunter haben wir zu leiden. Und wir haben auch unter Krankheit zu leiden. Und das müssen wir ertragen. Es ist noch nicht sichtbar geworden, was wir einmal sein werden. 1. Johannes 3, Vers 2 schreibt Johannes: Wenn Jesus aber wiederkommt, werden wir verwandelt werden und ihn sehen, wie er ist. Wer hier schon leidensfrei leben möchte, passt nicht ins Reich Gottes. Das bewahrt uns auch davor zu glauben, dass jeder Christ geheilt werden könnte, wenn er nur richtig glauben würde. Jemand hat mal gesagt, das sei eine eschatologische Vorwegnahme, also die Lehre von den letzten Dingen im Himmel. Ja, die Vollendung lässt sich nicht vorwegnehmen, aber das Leiden bekommt einen Sinn und befreit uns von einseitigem materialistischen Denken. Es hilft uns loszulassen, uns auf die ewige Zukunft zu freuen und Schätze mit Ewigkeitswert zu sammeln. Die Sehnsucht sollte in uns bleiben. Ich habe da einen Kanon gefunden, wo es heißt, selig sind, die die Sehnsucht haben, denn sie werden nach Hause kommen. Ein Kanon zu drei Stimmen. Dann wollen wir versuchen, ob wir das gemeinsam singen können.
Des Kanons gemerkt haben, dass es nicht ganz so einfach ist, den Rhythmus einzuhalten und den Takt, habe ich mir zwei mutige Sänger geholt, die mithelfen. Ich spiele euch das einmal kurz vor, das ist eigentlich nicht so schwer. Dann singen wir das zweimal hintereinander, dass ihr sozusagen wisst, wie schnell man dann auch wieder einsetzen muss. Und dann versuchen wir einfach in drei Gruppen mit jeweils einem Unterstützer hier das mal im Kanon zu singen. Also ich hatte vergessen zu sagen, wir singen nur die erste Strophe. Das ist jetzt vom, oder Frank? Ist es? Ja, also wir bleiben bei der ersten. Also ich würde mal sagen, die Säulen sind so wie immer, wobei der Mittelblock jetzt sehr stark ist. Also wenn sich hier so eine Reihe vielleicht noch nachher rüber und hier drüben genauso eine Reihe mit in den heute nicht ganz so stark besetzten Seitenblock dazu sucht. Also wir fangen einfach mal an, die erste Gruppe, ich singe mit euch mit, Ronald singt mit dem Mittelblock mit und der Rocco mit dem da drüben. Mal sehen, ob das klappt. Na, sehr tun. Selig sind, die das Heimweh haben.
Selig sind, die das Heimweh haben. Selig sind, die das Heimweh haben. Das Heimweh haben, selig sind, die das Heimweh haben,
selig sind, die das Heimweh haben,
selig sind, die das Heimweh haben, selig sind, die das Heimweh haben,
selig sind, die das Heimweh haben,
selig sind, die das Heimweh.
Ja, wir danken den Vorsängern. Ja. Also das Schwierigste an dem Kanon waren ja die beiden Pausen. Das ist, mancher Musiker sagt, am schwierigsten sind die Pausen zu spielen. Und auch wir brauchen manchmal Pause in unserem Leben, um uns neu zu orientieren, um zu erkennen, wo geht's lang. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft, mit seinem Angesicht. Und der Psalmist, der Dichter, redet hier weiter mit sich selbst. Mit seinem Glauben versucht er, seine Furcht zu beschwichtigen. Werden die gegenwärtigen Nöte immer dauern? Ist das Frohlocken der Feinde mehr als dummes Geschwätz? Ist meine Abwesenheit von den heiligen Festen eine lebenslängliche Verbannung? Warum diese tiefe Niedergeschlagenheit, diese Verzagtheit, diese glaubenslose Schwermut? Der Psalmdichter rüttelt sich selbst auf aus seinen düsteren Gedanken. Darin ist er ein Vorbild für alle, die dem Verzagen nahe sind. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Die Ursache unseres Kummers zu erforschen, ist oft das beste Heilmittel. Man muss selbst erkennen und verstehen, um einen klaren Blick auf die Ursache unserer Probleme zu bekommen. Oft schrumpft dann das Ungeheuerliche in eine unbedeutende Kleinigkeit zusammen. Oft erkennen wir, dass wir unsere vermeintliche Not aus etwas Nebensächlichem selbst geschaffen haben. Die Frage nach Gott ist die schlimmste Sehnsucht. So hat unser Beter Hunger und Durst, wie der Hirsch in der Hitze der Wüste, die kein Wasser hat. Durst nach ihm und nach seinem Wort. Durst und Hunger ist das große Thema der ganzen Heiligen Schrift. Da fasse ich das nochmal zusammen. Der Hunger und Durst nach Brot, Wasser und Liebe. Der Hunger nach Freiheit und der Hunger, die Sehnsucht nach Gottes Wort. Wir werden nur überleben, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Gottes Gegenwart erfahren wir hier, in der feiernden Gemeinde. Und die Vergangenheit wird hier zur Zukunft. In 2. Chroniker 5, Vers 13, als der Tempel eingeweiht wurde, heißt es, und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus Gottes. Und der Psalmbeter weiß, ich werde Gott noch danken. Amen.